Ehre sei dem Buddha, Ehre sei dem Dharma, Ehre sei der Sangha. Ja, für diejenigen, die nicht dabei waren, ich hatte ja die letzten Male über die vier edlen Wahrheiten gesprochen. Über die Existenz von Leiden, den Ursprung von Leiden, dem Erlöschen von Leiden, und heute möchte ich jetzt über die vierte edle Wahrheit, den achtfachen Pfad, sprechen. Und die vierte edle Wahrheit ist der Weg, den Buddha vor uns erläuterte, damit wir Befreiung von Leid finden können. Der achtfache Pfad beschreibt also einen Übungsweg, der uns hilft, so zu leben, dass wir auch kein weiteres Leid schaffen, für andere und auch für uns selbst. Es ist eine Beschreibung, wie wir im Einklang mit der Natur der Erleuchtung, unserer wahren Natur, unserem wahren Herzen sein können und wie sie in unserem Leben auch zum und wie wir dies in unserem Leben auch zum Ausdruck bringen können. Einer unserer Vorfahren, Meister Dogen, hat es sinngemäß ausgedrückt, dass Übung und Erleuchtung eins sind. Wenn wir also mit Aufrichtigkeit, Vertrauen und Hingabe uns der Übung der Herzensläuterung hingeben, so ist dies bereits ein Ausdruck des erwachten Herzens. Es ist also sehr wichtig, wie wir leben, wie wir denken, sprechen und handeln, wie wir sind. Und in Bezug auch setzen wir in unserem Leben die Lehre Buddhas, auch in die Tat um? Befolgen wir die Tugendregeln? Und durchdringt das, was wir selbst in der Meditation erfahren, auch allmählich unser Alltagsleben? In unserer spirituellen Übung geht es also nicht darum, dass wir in der Meditation große Erfahrungen erleben oder dass wir versuchen, zum Beispiel einen bestimmten Zustand in der Meditation zu erreichen, wo zum Beispiel keine Gedanken mehr aufsteigen. Es geht in der Übung vielmehr darum, dass sich unser Herz und Geist befriedet und läutert, sodass wir auch mehr und mehr in unserer wahren Natur verweilen können und in Verbindung sind mit der Buddha-Natur. Und dass dies auch durch und in unserem Leben zum Ausdruck kommt. Wichtig ist zu verstehen, dass der achtfache Pfad eine Frucht der Meditation ist. Der achtfache Pfad ist also nicht ein Regelwerk, dem wir irgendwie versuchen, gerecht zu werden und zu entsprechen. Der achtfache Pfad kommt aus dem Wunsch des erwachten Herzens heraus, auf diese Weise zu leben, dies zum Ausdruck zu bringen. Und wenn wir sehen, dass der achtfache Pfad, was er beschreibt, immer mehr Ausdruck in unserem Leben findet, so sehen wir auch, dass unsere Meditation Früchte trägt. Wenn unser Herz still ist, klärt sich unser Geist und die ursprüngliche Natur des Geistes, unsere wahre Natur, kann dann in aller Klarheit, das sind poetische Worte, strahlen oder reflektieren. Und unsere Meditationstradition nennt sich ja auch Meditation der stillen Reflexion. Und das beschreibt ganz genau dies. Ein befriedetes Herz und klarer Geist sind die Grundlage von rechter Einsicht, dem ersten Aspekt des achtfachen Pfades. Ein befriedetes Herz und klarer Geist macht es also möglich, dass rechte Einsicht oder auch rechtes Wissen, Erkennen und Verstehen überhaupt möglich werden. Denn wir kennen das alle, wenn unser Herz und Geist sozusagen in Aufruhr sind und wir uns mit unseren Gedanken und Gefühlen eng verknüpfen, so sind wir in diesen Welten gefangen. Wir verfestigen diese Welten und wir sehen und erkennen nicht klar, das was ist. Ich gebe hier mal ein praktisches Beispiel. Vielleicht irritiert es uns, wie sich eine andere Person verhält oder mit uns spricht. Und wir verfestigen Welten, wenn wir dann an dem festhalten, was uns irritiert, oder wenn wir immer und immer wieder innerlich in diese Situation hineingehen, wie sich die andere Person verhält, was sie sagt, und dies bewerten. Wenn wir uns also ständig damit beschäftigen. Und dadurch werden wir sozusagen hinausgeschleudert oder auch weit hinausgeschleudert von unserem wahren Herzen, der wahren Natur, die einfach nur da ist, klar sieht und eine tiefe Verbundenheit auch erkennt, eine Verbundenheit, die viel tiefer liegt. So, rechte Einsicht bedeutet, alles zu sehen, wie es ist, die wahre und die wahre Natur all dessen zu erkennen, was ist. Dies bedeutet für uns, dass wir einfach nur mit allem, was erscheint, da sind. Offen, wach, präsent, empfänglich da sind und einfach nur sehen, erkennen. Ohne dass wir uns in das, was erscheint, verwickeln. Ohne dass wir irgendetwas ablehnen. Wir sind einfach nur still da, inmitten und mit allem, wie es erscheint. Es ist eine wahrheitsgetreue Reflexion dann des Ungeborenen, Ungeschaffenen. Wir können auch sagen, die Reflexion der ungeborenen Buddha-Natur in der Stille unseres Herzens. Rechte Einsicht entsteht, wenn wir innerlich in das Ungeborene, in die Buddha-Natur, in das Buddha-Herz Zuflucht nehmen. Und rechte Einsicht entsteht dann auch, wenn wir bereit sind, dessen, was wir im Buddha-Herzen finden, also die Lehre Buddhas, auch in unser Leben, in die Tat umzusetzen. Unwissenheit ist das Missverstehen von allem, wie es wirklich ist. Und dies Unwissenheit beinhaltet im Kern die Vorstellung, dass alles eine feste Entität hat und auch die Vorstellung einer Ich-Entität mit einem unabhängig eigenständigen Existenz. Und in dieser falschen Sichtweise sehen wir nicht nur uns selbst verdreht, sondern auch alles, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Wenn wir also in Mitte von allem, was erscheint, so verweilen, wie ich es eben gerade beschrieben habe, dann weicht sich mit der Zeit diese feste Sicht auf und auch die Sicht unseres individuellen Ichs weicht sich allmählich auf. Und für mich passt ebenso gut dieses Aufweichen. Es geschieht nicht auf einmal. Es wird mit der Zeit, wir können mehr und mehr die Dinge sein lassen, loslassen, still sein. Und mehr und mehr wandelt sich etwas, weicht sich auf und unsere Sicht wandelt sich langsam. Unsere Übung und die Übung der Läuterung unseres Herzens ist deshalb so wichtig, denn wenn unsere Sichtweise grundlegend verdreht ist auf unsere wahre Natur, so überdeckt diese Sichtweise das Buddha-Herz. Und wenn unsere Sichtweise diesbezüglich grundlegend verdreht ist, sind dann auch oft unsere Absichten, unser Denken, Sprechen, Handeln und alle anderen Aspekte des achtfachen Pfades verdreht. Deswegen ist das rechte Verweilen so wichtig in unserer Übung. Und hier möchte ich weiterhin auch noch kurz darauf eingehen, was eben von uns gebraucht wird, um in dieses rechte Verweilen zu finden und um die rechte Einsicht zu verwirklichen. Es braucht von uns, dass wir innerlich nichts verdrängen oder an nichts festhalten, dass sich unser Herz dem Buddha gegenüber öffnet, der wahren Natur. Unser Herz öffnet sich, wenn wir an nichts festhalten oder nichts ablehnen. Wenn unser Geist nicht wählerisch ist und sich nicht in bewertendes Denken verliert, zum Beispiel dieses will ich, jenes will ich nicht, oder dies ist Buddha, jenes ist nicht Buddha. So haben wir allmählich die Fähigkeit, alles anzunehmen, so wie es ist, ohne jedoch daran festzuhalten. Also still zu sein, inmitten und mit allem. Und wir fangen dann an, alles als Leere anzunehmen. Und auch Dankbarkeit entsteht dann in unserem Herzen. Wir können dann auch karmische Wirkungen, die sich jetzt in unserem Leben zeigen, offenherzig annehmen, für sie da sein ihnen helfen und von ihnen lernen. Karmische Wirkungen, die würden sich jetzt zum Beispiel in unheilsamen Tendenzen oder Gefühlen äußern, die sich in uns immer wieder zeigen, oder auch bestimmte Lebensumstände. Den achtfachen Pfad zu beschreiten bedeutet, beinhaltet ein Leben, das eben nicht auf Verlangen, Ablehnung und Unwissenheit basiert ist. Und wenn sich das Buddha-Herz in uns öffnet, so weiß das Buddha-Herz, etwas aus unserem tiefsten Inneren heraus weiß, dass es von allem dem, was unheilsam ist, ablassen will und dass es sich nach dem Guten sehnt und das Gute tun möchte. Dieser Wunsch ist schon in uns, wenn wir uns unserem wahren Herzen öffnen. Und die ursprüngliche Güte möchte dann auch tätig sein in unserem Leben. Und da heraus entspringen auch die Tugendregeln, die eine andere Formulierung eigentlich des achtfachen Pfades sind. Und das richtige Verstehen der Tugendregeln und das Verwirklichen und Leben der Tugendregeln bestimmen einen sehr wichtigen Aspekt der rechten Einsicht. Ein weiterer Aspekt von rechter Einsicht ist, die stille Einsicht in uns selbst, dass die Dinge der Welt für uns keine beständige und zuverlässige Zuflucht sind. Die Dinge der Welt können sehr wertvoll sein, jedoch letztendlich bieten sie keine beständige Zuflucht. Und diese Wahrheit ist es ja auch oft, die uns selbst auf den Weg gebracht hat, die uns zur Lehre Buddhas gebracht hat. Nämlich, dass wir grundlegend irgendwie nicht so recht zufrieden sind und vielleicht eine gewisse Unerfülltheit oder eine gewisse Angst, ein Nichtwissen irgendwie in unserem Leben ist. Auch wenn wir dies vielleicht oft genug überdecken. Aber irgendwie spüren wir doch ebenso eine grundlegende Unzufriedenheit, Unzulänglichkeit vielleicht in unserem Leben. Rechte Einsicht muss sich dann ausdrücken mit der Zeit in einem tiefen Vertrauen und Glauben und in Dankbarkeit und in unserer Menschlichkeit. Also in einem Glauben und Vertrauen daran, dass der wahre Friede, das wahre Herz, das Buddha-Herz jenseits von unterscheidendem Denken, von Haften und Ablehnung liegt. Und dass unser Ich und die Dinge nicht so solide sind und eine Eigenständigkeit haben. Und auch in einem Vertrauen und Glauben, dass auch selbst in Dunkelheit, selbst zum Beispiel in Hass, Böswilligkeit, in Trauer, in Nichtwissen, in Nichtverstehen, in Zweifeln oder in Verzweiflung und so weiter, dass selbst dann das Zufluchtnehmen in das Buddha-Herz, in das Ungeborene und Ungeschaffene möglich ist. Und dieses Vertrauen wird dann durch das was in unserem Leben erscheint und durch das, wie wir uns dann damit in unserem Leben üben. Dadurch wird eben dieses Vertrauen gestärkt. Und die ehrwürdige Meisterin Chiu hat dies in einem Bild von einer Lotusblüte erklärt. Die Lotusblüte hat ihre Wurzeln im Schlamm. Und der Schlamm würde hier jetzt stehen für alles das, was in unserem Leben erscheint. Und durch unsere Übung wächst das Vertrauen dann wie eine Saat, die Wurzeln der Lotusblume, die für rechte Einsicht steht, erkennen lässt. Das heißt eben, dass wir rechte Einsicht inmitten unseres Daseins, inmitten wie es ist, inmitten auch unserer Menschlichkeit, wie wir sind, mit all unseren Schwächen und Stärken, inmitten der Welt und auch inmitten von Leid und Verwirrung und Verblendung finden, nähren und pflegen. Wenn wir nur alles als eine Möglichkeit ansehen, uns zu üben. Wir haben da ja auch oft von allumfassender Akzeptanz gesprochen. Und zwar, dass wir uns auch mit allumfassender Akzeptanz üben, mit allen widrigen Umständen, mit allem Leidvollen. Und dass wir dies nicht als Hindernis ansehen, sondern uns ihm zuwenden und uns damit üben. Ja, und ihr seht, ich habe lange jetzt über die rechte Einsicht gesprochen, weil das einfach so die Basis ist, eben die Wurzel ist, woraus die ganze anderen Aspekte des achtfachen Pfades sich quasi entwickeln. Und wenn die Wurzel gesund ist, dann ist auch der Rest der Lotusblüte gesund und kann gesund wachsen. Kommen wir zum nächsten Aspekt, dem rechten Denken. Und die ehrwürdige Meisterin Chiu hat beschrieben, dass rechtes Denken wie der Stängel der Lotusblume ist, der eben aus der Wurzel der rechten Einsicht heraus wächst. Und auch der Stängel muss gesund und stark sein, sonst wird die Pflanze nicht zum Blühen kommen können. Wenn unsere Sicht als auf rechter Einsicht beruht, so drückt sich dies auch in unseren Gedanken aus. Je mehr wir lernen, uns nicht in unseren Gedanken, Sinneserfahrungen, Gefühlen und so weiter zu verfangen und stattdessen inmitten von ihnen still und offen da sein können, desto mehr werden auch unsere Absichten und unser Denken heilsam sein. Und im vorherigen Vortrag habe ich davon gesprochen, dass wir anstelle des nach außen Fließens in die unzähligen Welten hinein, wir uns immer und immer wieder nach innen wenden, Zuflucht nehmen und uns mit Buddha in unserem Herzen verbinden. Und dass da heraus dann mit der Zeit auch eine Herzensabsicht erwächst. Und es ist so wichtig, dass wir immer und immer wieder uns mit dieser Herzensabsicht verbinden und sie in unserem Leben und Alltagsleben auch immer wieder suchen und bekräftigen. Das kommt bei mir sehr stark unter den Punkt rechtes Denken hinein. Denn aus der Stille unseres Herzens entsteht eben auf natürliche Weise Mitgefühl für andere und Und es entsteht auch auf natürliche Weise das, was zum Guten führt. Wir müssen immer achtsam bleiben, um rechtes Denken und Tun aufrecht erhalten zu können. Denn es ist sehr leicht, dass wir uns in falsches Denken verwickeln, wenn wir nicht auch fortwährend in unserem Alltagsleben achtsam sind und aufpassen, was wir jetzt denken. Wenn wir still sind und auf die stille kleine Stimme unserer wahren Natur hören, können wir erkennen, wie wir den Tugendregeln zuwiderhandeln und wenn auch der Grund unserer Haltung, zum Beispiel Ärger, Begierde oder vielleicht Zweifel ist. Wir können das mit der Zeit erkennen. Und wenn wir dann solches erkennen, solche unheilsame Gedanken oder Gefühle, dann einfach sein lassen, loslassen und weiterziehen lassen, uns nicht darin verwickeln. Und wir sollten auch sehr darauf achten, dass wir solche unheilsamen Gedanken oder Gefühle auch nicht einfach in uns weiterkeimen lassen oder in uns verfestigen. Dass wir zum Beispiel einen Unwillen oder eine Abneigung anderen gegenüber nicht verfestigen. Denn wenn wir das tun, dies in uns zu verfestigen, dann werden wir sicher irgendwann dies auch veräußern. In unseren Sprechen und auch in unseren Taten. Zum Beispiel durch eine ärgerliche Tat. Ganz bestimmt. Wenn wir das in uns, in unseren Gedanken, Gefühlen, da nicht sein lassen können, in unserem Herzen läutern, dann früher oder später werden wir es veräußern. Ja, wir sollten einfach achtsam bleiben, dass unser Denken auch das heilsame Licht der wahren Natur, des Mitgefühls, der Sympathie, Großzügigkeit und Großherzigkeit in sich trägt. Der nächste Punkt ist des achtfachen Pfades ist die rechte Rede. Und auch hier wiederum rechte Rede erwächst aus rechtem Denken. Und ist unser Denken falsch, so wird auch unsere Rede unwahr sein. Und manchmal auch, dies äußert sich oft auch auf ganz subtile Weise. Zum Beispiel, dass wir mit irgendetwas übertreiben, es übertrieben darstellen. Oder dass wir Angst haben, anderen gegenüber die Wahrheit zu sagen. Oder auch auf ganz subtile Weise müssen wir auf unsere Worte aufpassen, denn wir können andere dadurch verletzen, wenn wir unachtsame Worte gebrauchen. Wir sollten Worte sprechen, die wahrheitsgetreu, liebevoll und auch wirklich hilfreich sind für andere Menschen. Unsere Rede sollte eigentlich dem Buddha Herz und Geist entspringen. Und in Schriften werden wir auch ermahnt, dass wir zum Beispiel erst reden, wenn unsere Absicht im Einklang mit unserer wahren Natur ist. Und ich weiß, das ist nicht einfach. Ich weiß das auch für mich selbst. Aber wir sollten auch darauf achten, wenn wir in sozialem Kontakt mit anderen Menschen sind, wenn wir auch mit anderen Menschen einfach eine entspannte Zeit verbringen, sollten wir doch darauf achten, dass wir nicht auf eine sinnlose oder unheilsame Weise einfach plaudern. Oder dass wir nicht mit Spott reden oder uns lustig über andere machen. Das ist für mich auch immer wieder eine Herausforderung, zum Beispiel auch hier im Tempel, wenn wir nach einem Retreat oder einem Meditationssonntag einfach entspannt plaudern, um ein bisschen in Kontakt miteinander zu sein. Für mich ist das immer eine Übung und ich finde das nicht so einfach. Und all meine Sympathie, wie das ist, wenn man mehrere soziale Kontakte hat, die ja auch wichtig sind in unserem Leben und soziale Kontakte pflegt. Wie schwierig ist es da wirklich, heilsam zu sprechen? Dann, um es nicht zu lange zu machen, ein weiterer Punkt ist das rechte Tun. Und natürlich auch rechtes Tun entspringt rechter Einsicht. Weiterführend müssen dann auch meine Taten mit dem einhergehen, was ich sage und denke. Meine Taten sollten mit der Zeit auch meine Erkenntnis ausdrücken. Meine Erkenntnis sollte sich mit der Zeit auch in meinem Leben, in meinen Taten zeigen. Und da kommt für mich der Aspekt der Bereitwilligkeit des Folgens, des Hören und des Folgens auf die stille kleine Stimme, die aus unserem wahren Herzen herauskommt, hinein. Die ehrwürdige Meisterin Chiyo hat ausgedrückt, dass wenn sich unsere Erkenntnis nicht in Taten ausdrückt, dann sind wir wie die Knospe der Lotusblüte, wie eine Knospe, die nie zur Blüte kommt. Und dies zu tun, dass ich das, was wir in der Meditation erfahren, wirklich in unserem Alltag ausdrückt, dies ist wirklich ein Schritt in unserer Übung, ein sehr wichtiger Schritt. Und vielleicht hilft das auch dabei, dass wir formell Gelübde machen, dass wir formell Gelübde bekräftigen. Einige von euch kennen das ja, dass wir zum Beispiel formell die Tugendregeln annehmen. Das kann uns helfen, diesen Schritt zu tun, dass sich auch alle unsere Übungen im Leben wirklich ausdrückt. Ein weiterer Aspekt ist dann die rechte Lebensweise. Ja, ich möchte nur ein paar Worte dazu sagen. Hier ist es wichtig, dass wir die Tugendregeln und in diesem Sinne auch tugendhafte Handlungen zur Basis unserer Lebensweise machen. Dass wir schauen darauf, lindert meine Lebensweise das Leid anderer und mein Leid. Und dies können wir auch in Bezug auf unser persönliches Umfeld anschauen oder auch in Bezug auf unseren Beruf, auf unseren Lebenserwerb. Erweckt meine Lebensweise in anderen den Wunsch nach Befreiung, Läuterung und nach dem erwachten Herzen? Das sind alles Dinge, über die wir da jeder von uns selbst reflektieren kann. Ein nächster Aspekt ist das rechte Bemühen. rechtes Bemühen kann auf dem rechten Verstehen des wahren Sinn unseres Daseins beruhen. Und je klarer dieses Verstehen wird, desto richtiger wird auch unser Bemühen. Wenn sich das Herz immer mehr läutert durch die Praxis der Meditation und durch das Befolgen der Lehre, wird es uns auch immer klarer, was eigentlich wichtig im Leben ist. Und wenn wir zum Beispiel das Äußere als alleinige Zuflucht nehmen und uns alleine auf das Äußere stützen, wie zum Beispiel Erfolg, Ansehen, Errungenschaften, Erfahrungen und so weiter. Wenn also diese äußeren Zufluchten wichtiger werden als die stille kleine Stimme des Buddha-Herzens, dann geht natürlich auch unser Bemühen hauptsächlich in die Richtung. Es ist also wirklich eine Entscheidung, auf was wir uns ausrichten. Vielleicht können wir auch sagen, dass der wahre Sinn unseres Lebens ist, in allem, was wir tun, sagen oder denken, unsere wahre Natur zum Ausdruck zu bringen, den Tugendregeln zu folgen und sie einzuhalten, ebenso gut wir können. Der vorletzte Aspekt ist rechte Achtsamkeit. Natürlich ist Achtsamkeit unentbehrlich, dass wir die rechte Richtung auf dem Weg beibehalten und dass wir uns nicht vom wahren Sinn des Lebens zerstreuen lassen. Also diese Ausrichtung ist immer wieder sehr wichtig. Dass wir eben achtsam sind, was in unserem Herz und Geist vor sich geht. Achtsam sind in Bezug auf die Erfahrungen unserer Sinne, auf unsere Gefühle, in unserem Denken, Sprechen und Handeln. Denn wenn wir hier nicht achtsam sind, können wir ganz leicht wieder Leid für uns selbst und andere schaffen. Und dadurch, dass wir achtsam sind, können wir dann mit der Zeit ganz deutlich das Gute, das Richtige und Heilsame vom Unheilsamen auch unterscheiden. Und der allerletzte Punkt ist die rechte Geistessammlung. Ja, wir sollten einfach innerlich so verweilen, dass unser Herz nicht in Aufruhr und unser Geist nicht zerstreut ist. Wir sollten auf unsere Gedanken und Gefühle Acht geben, so dass sich auch nicht zum Beispiel Zweifel unser Vertrauen unterwandern kann. Wir sollten das meditative Herz und Geist immer aufrechterhalten. Wir sollten regelmäßig meditieren, um diese Geisteshaltung zu üben und um in Verbindung mit dem Buddha-Herz zu sein, was die wahre Quelle des achtfachen Pfades ist. Und die Verwirklichung der wahren Natur ist dann die Verwirklichung des achtfachen Pfades. Und hier ende ich auch. War wieder ein langer Vortrag. Ehre sei dem Buddha, Ehre sei dem Dharma, Ehre sei der Sangha.